Hallo, ihr habt es wieder in die Aula geschafft, um über den neuen Satellitenpositionierungsdienst vom Bund zu lernen. Dafür haben wir hier Andreas Geschwitz.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, dass ich das hier vorstellen kann. Mein Name ist Andreas Gerschwitz, wie schon angekündigt. Ich bin Leiter der Abteilung Landesvermessung im LVM Geo Schleswig-Holstein und heute rede ich hier als Leiter des Arbeitskreises Raumbezug der ADV. Die ADV ist ein bisschen mehr, ich springe erstmal auf meine zweite Folie, als der Bund. Es ist die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder der Bundesrepublik Deutschland und der Bund ist dort auch Mitglied. Wenn Sie sich dafür interessieren, wo bin ich und das sehr genau haben wollen, dann sind Sie heute in diesem Vortrag genau an der richtigen Stelle. Und ich hoffe, ich habe die richtige Lösung für Sie oder wir bauen die richtige Lösung. Ist ganz frisch. Die Folie hatte ich schon. Eins unserer Projekte, die wir halt auch unterstützen, die in dieser Community sehr bekannt ist, das ist die Basemap. Leider ist gestern der Vortrag ausgefallen, weil der Referent nicht da war oder verhindert war. Und das Weitere ist halt auch unser amtlicher Satellitenpositionierungsdienst, den ich Ihnen jetzt vorstelle. Das habe natürlich nicht ich gemacht, sondern dafür haben wir eine Projektgruppe eingerichtet. Die sind dort alle namentlich aufgeführt und ich möchte mich nochmal bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und vom Bund bedanken, dass sie das ermöglicht haben und dass sie mir ihre Folien zur Verfügung gestellt haben. Warum machen wir das überhaupt? Was ist unsere Motivation? Wir bieten jetzt in den Ländern 16 Mal unseren SAPOS-Dienst an. Es gibt und auch noch weitere proprietäre Positionierungsdienste, um GNSS-Positionen zu korrigieren auf wenige Zentimeter. Und wir stoßen aber aufgrund der großen Nutzeranzahl da jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen. Da ist eine bidirektionale Verbindung auch notwendig ist. Sie ist limitiert durch das Mobilfunk in Bereichen, sage ich mal, ich komme aus Schleswig-Holstein, wenn dort auf den Inseln im Sommer viel Sprachverkehr ist, dann wird das Datennetz reduziert. Es gibt auch Schwachstellen in der Verfügbarkeit des mobilen Internets. Da kann unser SAPOS-Dienst eigentlich gar nichts für, aber wenn es am Ende nicht funktioniert, sind wir trotzdem schuld. Und die Broadcast-Medien, die es im Moment gibt, bringen uns halt auch an die Grenze. Das sind in der Regel 70-Zentimeter-Funk oder 2-Meter-Funk. Das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben in Summe bei den Ländern circa 270 GNSS-Referenzstationen, allgemein unter SAPOS bekannt, aber in 16 oder 14 Rechenzentralen. Und dann haben wir noch 30 GNSS-Referenzstationen des BKGs, deren GRF-Netz. Und die haben wir unter diesem Begriff oder diesem Dachbegriff SAPOS.de zusammengefasst. Und daraus generieren wir jetzt einen neuen Satellitenpositionierungsdienst. Und zwar machen wir das an zwei Stellen, um halt eine hohe Verfügbarkeit zu haben und eine Redundanz und Ausfallsicherheit zu haben. Haben wir ein Rechenzentrum bei der LGLN, also in Niedersachsen. Da hinten sitzt das DevOps-Team und heute haben die auch schon mehrere Vorträge gehalten. Dort gibt es die zentrale Stelle SAPOS und die betreiben eine Recheninstanz und die andere Recheninstanz ist natürlich beim BKG, unserem kompetenten Partner. Wir haben in beiden Instanzen dieselbe Software im Moment von GEO++, GenSmart. Und die modelliert halt die üblichen GNSS-Fehler, Ur-Orbit Bias und Ionosphäre und Troposphäre. Und das Neue ist, dass wir das halt nicht mit Netz-RTK-Technik, sondern mit PPP-RTK-Technik ausstrahlen und dort halt auch ein offengelegtes Format der Firma GEO++ im Moment benutzen und die Medien immer noch Mobilfunk Internet Entry-Protokoll, wie halt auch bei den herkömmlichen SAPOS-Diensten, aber zusätzlich halt auch das digitale Radio, also DAB Plus benutzen. Warum benutzen wir das offengelegte Format der Firma GEO++? Es gibt leider noch keinen internationalen Standard, deswegen das RTCM-SSR dort das Fragezeichen. RTCM ist der internationale Standard für Korrekturdatendienste. Das SSR ist dort in der Entwicklung und in der Beratung. Es verzögert sich leider und schon sehr, sehr lange, aber wir hoffen, dass das vielleicht dieses oder nächstes Jahr dann doch endgültig international standardisiert ist und dann werden wir dies natürlich auch anbieten. Einen kleinen Exkurs zur DAB Plus. Bevor wir uns für dieses Broadcast-Medium entschieden haben, hatten wir natürlich Kontakt aufgenommen mit RF Mondial. Das ist ein Anbieter, die im Prinzip die Sendertechnik betreiben und die Einspeisung in dieses Netz. Und haben dort überall diese grünen Linien, die Sie dort sehen, sind wir wirklich abgefahren, sind Messtrupps abgefahren mit DAB-Plus-Empfängern und haben geschaut, können wir wirklich überall in der Bundesrepublik oder zumindest gerade auch in den Randbereichen, haben wir uns darauf konzentriert, DAB-Plus auch empfangen, wenn wir schon darüber die Korrekturdaten aussenden. Das hat funktioniert, das sind da die grünen Linien. Des Weiteren haben wir weitere Übertragungsmedium im Blick. Das ist der neue Mobilfunkstandard 3G GBP. Und dort gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann man in der User Plane oder in der Control Plane die Daten übertragen. Das ist sozusagen eine Ebene über dem Betriebssystem, sag ich mal, oder über dem Nachrichtensystem. Und darüber kommt dann erst das System oder die Lage, wo die Daten übertragen werden. Und dort hat halt, das ist auch ein internationaler Standard und dort sind halt Packages vorgesehen für dieses SSR. Seitdem es in diesem Standard ist, sind halt auch wieder die großen Firmen, Hexagon und Trimble an diesem PPP-RTK-Dienst interessiert. Die haben eigene kommerzielle Dienste, die sie halt in der Regel über L-Band, so wie hier ganz rechts, ausstrahlen, also über geostationäre Satelliten, Kommunikationssatelliten. Das haben wir auch im Blick, aber das ist wirklich das teuerste Medium von denen, die dort aufgeführt sind. Welche Genauigkeit erzielen wir damit? Das kann man in den beiden rechten Plots sehen. Also wir haben das einmal im Februar letzten Jahres, aber auch dieses Jahr im Februar, März, haben wir die Tests wiederholt und sind auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Von daher hatte ich die Folie noch nicht ausgetauscht, außer sie sind mir letzte Woche erst mitgeteilt worden, die Ergebnisse. Und aber das Ergebnis war dasselbe. Wir kommen in der Lage auf 2 bis 3 Zentimeter und das in Echtzeit deutschlandweit. Welche sind jetzt Ihre Vorteile, wenn Sie das nutzen? Die Daten sind Open Data, deswegen stehe ich hier. Viele SAPUS-Dienste vorher waren kommerziell. Die Daten sind in Echtzeit zur Verfügung. Sie können also in Echtzeit Ihre GNSS-Position auf wenige Zentimeter korrigieren. Es ist deutschlandweit verfügbar, nur mit einem Datenstrom, den man da anzapft. Es ist unidirektional möglich, sprich also mit DAB Plus oder vielleicht und zukünftig auch mit anderen Medien. Sie haben eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern und es ist die neue Technik, sage ich mal, mit der GNSS-Korrekturen übertragen werden. Das heißt nicht, dass die alte abgeschaltet wird, aber es geht dorthin. Dadurch, dass wir halt nur dieses noch keinen internationalen Standard verwenden bei der Aussendung der Korrekturdaten, braucht man noch so ein kleines Konverter-Tool. Das nennt sich ja SSR to OBS und das liegt aber für verschiedene Betriebssysteme vor. Also es liegt für Android, für Windows und für Linux vor. Das muss entweder im GNSS-Empfänger implementiert werden oder halt auf irgendeinem kleinen, sag ich mal, Chip in der Umgebung, wo der GNSS-Empfänger verbaut ist. Und dann brauchen Sie natürlich noch irgendwie ein Empfangsmodul, entweder für DAB Plus oder für Mobilfunk. Und welche Anwendungsszenarien sehen wir? Also Sie sehen dort keine Vermesser mehr auf dem Bild, sondern es sind in der Regel dann solche Massenanwendungen wie Baustellenbarken, weitere Nutzung in der Landwirtschaft, obwohl wir da schon sehr, sehr breit verbreitet sind als Betreiber oder als Provider. Aber auch, sage ich mal, solche Low-Cost-Geschichten wie Rasenmähersteuerung, wo es nicht gerade so doll beschattet ist, sage ich jetzt mal. Also wenn es wirklich ganz doll und Sie GNSS-Probleme haben, dann wird Ihnen das auch nichts, wenn Ihnen die Korrekturdaten auch nichts nützen, aber dann liegt das eher am GNSS-Empfang und nicht an unseren Korrekturdaten. Und deswegen bin ich eigentlich heute hier. Ich hoffe, dass hier irgendwelche Hacker, Programmierer sind, die halt genau auf ihr ins Handy kommen. Jedes Handy, gerade die neuen, haben 4G, also die unterstützen GPS, GLONASS, Baidu, Galileo. Und es gibt aber, soweit ich weiß, noch keine App, die, sage ich jetzt mal, Korrekturdaten dort reinbringt und anbringt. Also ich habe schon mal so einen Vortrag gehalten vor einem Jahr bei der Geocom online. Da waren wohl ein paar Entwickler dabei, die sich auskannten. Die sagten, bei Apple ist das kompliziert, an die GNSS-Daten ranzukommen. Bei Android unterschiedlich, je nach Hersteller. Ich hoffe, dass ich hier, entweder hier im Saal oder halt auch über online, da über die Video dort, sag ich mal, Entwickler anspreche, die gerade dieses Thema vielleicht in Hand nehmen oder halt auch für andere Sensorik. Zusammenfassend kann ich nur sagen, der Dienst läuft jetzt ganz frisch, erst seit 1. Januar 2025. Wir sind in einer Optimierungsphase, das heißt, wir sind noch ganz klar in der Entwicklung. Wenn Sie auf diese Homepage gehen, nächste Folie, da steht auch nur noch was von Produktinformation und nicht Produktdefinition, was wir sonst so üblich haben, sondern weil wir halt in den nächsten 2 Jahren, so lange dauert diese Optimierungsphase, noch ganz viel an diesen Sachen rumstricken. Das heißt nicht, dass es schlechter wird oder wir es abschalten, sondern dass wir uns einfach weiterentwickeln wollen. Also, und das, was jetzt schon geht, wird in Zukunft auch gehen und vielleicht noch und natürlich noch mehr und besser. Es ist ein deutschlandweiter Datenstrom, den wir dort aussenden. Die Genauigkeiten sind horizontal so ungefähr 3 Zentimeter und vertikal bis 5 Zentimeter mit diesem SSRZ-Format in Echtzeit als Open Data. Und wie ich schon gesagt habe, warten wir auf die internationale Zertifizierung im RTCM SSR und dann werden wir das natürlich auch erst testen und dann auch einsetzen. Und wir haben auch eine Homepage, www.gpos-sapos.de. Gehen Sie da drauf, dort haben Sie unsere Kontaktdaten, da ist alles nochmal genauer erläutert. Und wir sind auch offen für weitere Formate. Also wir werden jetzt gerade U-Blocks-Module können, das Spartenformat, wer sich auskennt mit U-Blocks-Modulen, dem sagt das was, verwenden. Auch das stellen wir jetzt testweise in einem Datenstream zur Verfügung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe auf ein paar Fragen.
Vielen Dank. Die erste Frage, die ich habe, ist, wie verhält sich das mit Störungsquellen, wenn ich jetzt zwischen großen Gebäuden bin? Ist das auch was, was ich in der Stadt verwenden kann oder bekomme ich diese Genauigkeiten vor allem auf dem Land?
Nein, die Genauigkeiten bekommt man überall da, wo man, sage ich jetzt mal, einen gut verteilten GNSS-Empfang hat. Also das ist abhängig von der Schnittbedingung der Satelliten, die man empfängt. Die sind in der Stadt schlechter, sage ich mal, oder gerade wenn es sehr, sehr hohe Gebäude sind, als natürlich auf dem flachen Land. Andererseits, durch diese 4 GNSS-Systeme stehen in der Regel immer genug Satelliten zur Verfügung, sodass man, also das hat gar nichts mit den Korrekturdaten zu tun, sondern das hat eigentlich eher was mit der Situation des GNSS-Rovers zu tun oder des GNSS-Empfängers, wo der sich befindet. Steht er unterm Baum, ist er nah an einem Gebäude, was eine Abschattung nach Süden hat, nach Norden stört es gar nicht, weil die Satelliten sind so vom Ost-West über den Südbereich, über den Himmel, alle 4 Systeme. Der Norden ist etwas schlechter abgedeckt. Das hat totalen Einfluss auf die Genauigkeit der GNSS-Messung.
Zu wie vielen Satelliten brauche ich in etwa Kontakt?
In der Regel mindestens 5. Also die Theorie sagt ab 4, aber 5 ist schon besser. Das ist aber kein Problem. Also GPS hat 30, GLONASS hat 24, Galileo hat auch so um die 24, Baidu, das sind glaube ich so gute ein Dutzend, die über Europa rumschwärmen und das halt um die Uhr. Also wir haben in der Regel, wenn wir horizontfrei auf unsere Satelliten, also unsere GNSS-Referenzstationen, haben in der Regel horizontfreien Empfang, so sind die gebaut, etwas höher auf Gebäuden oder auf Masten. Und da haben wir in der Regel so 20 Satelliten, für die wir, das ist das, was man dann gerade über der Stadt oder dem Ort empfängt und dafür berechnen wir die Korrekturdaten.
Wollen Sie mit dem Vortrag auch Firmen ansprechen, die jetzt zum Beispiel IoT, also Internet of Things, Geräte bauen und das möglicherweise in ihre Hardware einbauen?
Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Okay. Wir sind da ganz offen und ja.
Eine Frage? Okay.
Also das Erste, was mir da eingefallen ist, ist das Stichwort Software-Defined Radio, weil das wäre ja naheliegend, wenn man jetzt mit einem Low-Cost-Hardware kann man zum Beispiel mit Software-Defined Radio dann so ein DAB-Plus-Signal empfangen und das dann in ein Mobiltelefon einspeisen. Also eine billigere Lösung könnte ich mir nicht vorstellen. Da war jetzt die Frage, das, was da ausgestrahlt wird, dieses Protokoll, das ist jetzt ein Firmenstandard. Ist das irgendwie lizenzfrei nutzbar?
Oder? Ja, das ist offengelegt.
Okay.
steht, also sag ich komme mir leider nicht ins Internet, also es steht alles auf dieser Seite drauf, Serapis Gepos, und dort gibt es auch nochmal, da ist noch eine Frage, Kontaktdaten zu den beiden Recheninstanzen.
Wenn es den internationalen Standard gibt, wird dann dieser Dienst abgeschaltet oder wird der weiterhin betrieben?
Nein, wir hoffen, dass der internationale Standard kommt, damit wir ihn dann halt aussenden müssen. Damit wir halt, sag ich mal, wir werden diese Firmenlösung, sage ich jetzt mal, gerade die Frage von Ihrem Vorgänger, werden wir dann auch noch nicht abschalten, sondern da wird es einen Übergangszeitraum geben. Aber wir hoffen, dass es diesen RTCM-SSR-Standard geben wird, weil das ist eigentlich unser eins unserer Bedingungen bei unserem restlichen Serapis-Dienst, dass wir nur internationale Standards verwenden. Und wir hoffen aber auch, dass der die Genauigkeit wiedergibt, die wir jetzt mit diesem offengelegten Firmenstandard auch erreichen können. Das ist noch nicht sicher, weil dort sind maßgeblich diese beiden Firmen, die ich vorhin genannt habe. Der eine hat den Chair in der Arbeitsgruppe und der andere wirkt auch kräftig mit rein. Die brauchen nur ein paar Nachkommastellen weniger bei den Korrekturdaten, sage ich mal, übertragen in die Package und schon sind wir bei der Dezimeterlösung, sage ich jetzt mal. Wir lassen uns überraschen, was dort standardisiert wird.
Konkrete Nachfrage, Übergangszeitraum, ist es eher Monate,
Jahre? Jahre.
Okay, danke.
Und auch angekündigt, also so nach dem Motto, wir schalten jetzt ab 1.4. also in Schleswig-Holstein einen Serapis-Dienst ab, 1 bis 3 Meter Korrekturdaten, braucht kein Mensch mehr. Den haben wir vor 20 Jahren eingeführt und jetzt sagen wir, es ist kein Nutzer mehr drauf und deswegen schalten wir ihn jetzt ab. Nach Ankündigung.
Eine Frage aus dem Chat. Wie trägt dieses Projekt, dieser Dienst zur Souveränität Europas und Deutschlands bei? Gerade gegenüber den amerikanischen Anbietern?
Zumindest nutzen wir Galileo. ja. Also wenn, ich sage mal, also man muss das ganz, ganz ehrlich sein. Also viele Software, also jetzt gerade im hochgenauen Bereich, auf den GNSS-Empfängern läuft, braucht am Anfang immer noch GPS. Also das ist von der Herkunft her, das ist so programmiert worden.
Was unterscheidet es genau von GPS?
GPS ist eins der 4 GNSS-Systeme und genau.
Ist dort eine Publikumsfrage? Okay, ja.
Thomas Bauer, für Good Geo Solutions. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung, wie sie jetzt auch schon bei den Vorfragenden war. Für eine Firma ist es ja eine Frage des Investments, wenn man jetzt in einen Firmenstandard oder auf einen Firmenstandard setzt, Geo++ ist jetzt genannt worden, dort rein zu investieren mit einem ungewissen Zeithorizont, wann vielleicht ein RTCM-Standard kommt. Haben Sie da irgendeine Aussage, wann dieser RTCM, wann diese Zertifizierung kommen könnte oder ähnliches, ob sich das jetzt für uns als Firma lohnt, dort jetzt in einen, wie ich jetzt mal sagen, proprietären Standard zu investieren?
Leider nein. Also wir warten schon seit 2 Jahren drauf. Also wir hoffen, im Moment ist da wieder ein bisschen Schwung dieses Jahr entreten und wir hoffen, dass da solche Interoperabilitätstests in der 2. Jahreshälfte geschehen. Das ist so dann der letzte Schritt, sage ich jetzt mal, innerhalb der Standardisierung in diesem Gremium. Wir warten es ab. Aber ich kann Sie beruhigen, also dieses Format SSRZ läuft in Japan schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist dort unter Compact SSR bekannt, ist aber im Prinzip genau dasselbe oder ungefähr dasselbe. Und die japanischen, Satellitenpositionierungsdienstbetreiber, und das sind 1000 GNSS-Referenzstationen, die dort in Japan damit laufen, arbeiten mit diesem Format. Also nur in Deutschland ist es noch. Also das sage ich.
Gut. Gibt es Pläne, das Ganze auch also für europäische Systeme mit anderen Referenzstationen aus Europa zusammen? Das, also auch vielleicht für die europäische Souveränität?
Nein, gibt es noch nicht.
Okay, aber auch also nicht irgendwie europäische Überlegungen dazu?
Also wir sind im Moment an den Grenzen, sage ich jetzt mal, des technisch Machbaren. Als wir also jetzt letztes Jahr diese Tests, also vom Februar dann veröffentlicht haben, publiziert haben, da hat man gestaunt, dass das überhaupt möglich ist, über so eine große Fläche wie die Bundesrepublik 300 Stationen in Echtzeit. Und die Korrekturdaten von ganz Deutschland sind in einem Datenstream. Ne? Also der große Unterschied zu dem, was wir jetzt so in Saphos oder Saphos Geonord, Schleswig-Holstein, Hamburg betreiben, ist, sie schicken uns ihre Koordinate, wir individualisieren auf unserem Server für sie die Korrekturdaten für diese Position und schicken die ihnen zurück. Und wir kriegen also, pro Nutzer haben wir diese Kommunikation. Jetzt senden wir einfach, bestenfalls über DAB Plus, einen Datenstream aus, der gilt für die ganze Bundesrepublik und für jeden Nutzer, wo der ist. Also das ist das Neue an dieser Technik.
Gibt es aus dem Publikum letzte Frage? Okay. Machst du dich auf den Weg? Okay, gerne.
Ja, vielleicht abschließend. Vielen Dank erstmal für den Dienst, das ist natürlich super. Mich würde interessieren, die Abdeckung in die Seeseite rein. Das konnte man jetzt in der Karte nicht so genau erkennen.
Also das ist das Hauptziel des Bundes, also deswegen halt auch DAB+. Es geht bis in die amtliche AWZ, also bis in die amtliche Wirtschaftszone und natürlich also bis zur 12-Seemeilen-Grenze oder Grenze in der Ostsee. Also das gesamte Bundesgebiet plus AWZ oder in Begriffen der AWZ wird davon abgedeckt. Also ein Nutzer, ein großer Nutzer, die auch jetzt schon Tests fahren und Geräte implementiert haben, ist das BSH, also Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Natürlich unterstützt vom BKG, so von der Technik her, und es ist für das gesamte Bundesgebiet gedacht.
Ja, wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Dann.
Ich bin froh, dass ich so wenige Folien habe, dass es viele Fragen gibt.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich finde das sehr interessant. Und gibt es solche Geräte auch schon zu kaufen, die man jetzt verwenden könnte?
Es gibt ein Gerät, das kann alles. Da ist also ein GNSS-Empfänger drin, da ist ein DAB-Plus-Empfänger und da ist halt auch dieses Converter-Tool auf dem Linux-Board enthalten. Ja, das ist ein Partner, der halt schon in irgendwelchen Forschungsprojekten mit dem Landesamt für Bayern und dem Fraunhofer-Institut und GeoPlus-Plus zusammengearbeitet hat, das ist die Alberding GmbH.
Okay, und da werden aber bald wahrscheinlich weitere Firmen folgen, die das anbieten.
Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, dass die, also zumindest unsere Hoffnung als ADV, nicht die von Herrn Alberding, aber. Super. Nein, das Ding soll an den Markt gehen. Also gerade dieses Barke, also dieses Geonet Barke, es gab vor ein paar Jahren eine Baumesse und dort hat man einen Test in Hamburg und da hat man halt so einen Test gemacht, dass man einzelne diese rot-weißen Barken ausgestattet hat in dieser gelben Lampe mit diesen Empfängern, um halt mobile in die Verkehrsleitzentralen in Echtzeit dann die Position, sag ich mal, besser als auf einen Dezimeter oder einen halben Meter genau reinzuschicken. Und wenn man das mal hochrechnet, wie viele Baustellen es in Deutschland gibt, dann sind wir schnell bei 20.000 Nutzern. Dafür braucht man dann solche Techniken.
Sie hatten nach Entwicklern gefragt, die damit rumtüfteln, zum Beispiel auf Android oder iOS. Sind Ihnen bereits Projekte bekannt, die diese Daten verwenden?
Nein, aber wie gesagt, wir sind auch erst seit 1.1. diesen Jahres online.
Okay. Dann, Herr Andreas Gerschwitz, vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank für den Dienst und noch einmal Applaus.
Dankeschön.